Kapitel 2, Ende, Vers 29. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 29. Wir kommen zum mittleren Teil im Brief des Johannes an diese kleine Gemeinde oder kleinere Gemeinde. Was klein und was groß ist, ist ja sehr relativ. Man sagt uns, die meisten Gemeinden zur neutestamentlichen Zeit dürften im Durchschnitt etwa 50 Christen beinhalten. Nun, für einige von uns ist das eine sehr kleine Gemeinde. Für andere ist das wieder schon eine große. In Japan können Gemeinden sehr klein sein. 2, 3, 4, 5. Es kommen nicht allzu viele zum Glauben. Und dann sind es oft nur Frauen oder meistens so. Nun, der Johannes hat sich die Aufgabe gemacht, auch an eine kleine Gemeinde zu schreiben und hat sehr Wichtiges geschrieben, das für viele Gemeinden, für viele Christen seither eine große Hilfe gewesen ist. In diesem Abschnitt, der mit Vers 29 beginnt, in 1. Johannes 2, befasst sich der Apostel mit dem Gedanken der Gottesfamilie. Hier in diesen Versen bis zum Ende von Kapitel 4, es ist ein längerer Abschnitt, in diesem Teil des Johannesbriefes spricht er immer wieder von Gottes Kindern oder Kindern des Teufels auch, stellt die zwei gegenüber. Er hilft uns zu unterscheiden zwischen den beiden. Er zeigt uns, worauf es ankommt, welches die Zeichen, die Kennzeichen der Gotteskinder sind. Es ist ein sehr reicher Abschnitt und wir können unmöglich ihn erschöpfend heute Nachmittag betrachten. Wieder sollen es einige Höhepunkte sein aus diesen Versen. Aber ich beginne zu lesen mit Vers 29. In diesen ersten Versen dieses Teiles, dieser erste Teil, dieser Unterteil, geht bis zu Kapitel 3, Vers 3. Da haben wir grundlegende Gedanken. Die legen den Grund für das, was er weiter über die Gotteskindschaft, die Gottesfamilie zu sagen hat. Zuallererst ruft er auf, anzuerkennen, was es um diese Gotteskindschaft ist. Und dann zeigt er uns, was wir dadurch haben aus dieser himmlischen Heimat, aus dieser himmlischen Herkunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, und das wissen wahre Gotteskinder, dass Jesus Christus der Gerechte ist. Warum ist das so wichtig, festzuhalten, zu wissen, dass Jesus gerecht war? Das ist für uns doch selbstverständlich. Für viele war das nicht selbstverständlich. Für viele war er einfach noch ein Mensch. Und Menschen sind Sünder. Wir haben uns daran gewöhnt zu sagen, von Fehlerhaftem, das ist gar zu menschlich. Eigentlich ist es nicht menschlich. Eigentlich ist es unmenschlich. Denn Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde als einen Gerechten. Und das Fehlerhafte, die Sünde, ist eigentlich ein Fremdkörper in der Menschheit. Es gehört nicht zum Menschsein. Es ist heute, seit dem Sündenfall, ein regelmäßiger Bestandteil eines jeden, der geboren wird von Eltern, außer Jesu. Aber es gehört nicht zum Menschsein. Und Jesus war wahrer Mensch, aber auch wahrer Gott. Und als wahrer Gott unterschied er sich von anderen Menschen, die nun auch in Sünden geboren waren. Maria war eine Sünderin, Josef war ein Sünder, aber Josef war nicht der Vater. Maria war aber seine Mutter. Aber seine Sündlosigkeit war bestimmt von seinem Vater im Himmel, der ihn gezeugt hat. Und so war Jesus dem Wesen nach der gerechte Gott in Menschengestalt. Warum ist das so wichtig? Weil er gestorben ist. Wer stirbt? Die Bibel sagt uns, Sünder sterben. Tod ist eine Strafe, ein Sold, ein Lohn für Schuld, für Vergehungen. Jesus ist gestorben und somit trug er das Kennzeichen der Schuld vor aller Augen. Damit es aber klar sein sollte, dass dieser, der starb, wie ein Schuldiger, im Wesen nicht schuldig war, hat Gott ihn auferweckt. Ja, er sagt, er trug selbst zu seiner Auferstehung bei, weil er keine Schuld hatte und das Grab konnte ihn nicht halten. Ja, das ging so weit, dass sein Körper überhaupt nicht die Verwesung sah. Er war kaum gestorben und keine Verwesung setzte ein, wie bei uns, wenn wir sterben. Sofort setzt die Verwesung ein. Aber keine Verwesung setzte bei Jesus ein. Er starb zwar, aber sein Körper blieb unverwest. Er war sündlos. Und so konnte er auferstehen und Gott weckte ihn auf am dritten Tage. Und Paulus sagt uns, das trug bei zur Anerkennung seiner Gerechtigkeit dem Wesen nach. Und wenn wir wissen, dass Jesus im Wesen gerecht ist und vorausgesetzt wird, dass wir auch wissen, dass er gestorben ist, dann ist der Weg klar zur Anerkennung, dass Jesus für andere gestorben ist. Und wenn ich dann zugebe, dass ich einer von diesen bin, dass ich auch ein Schuldner bin, der den Tod verdient hatte, aber ich bin überzeugt, dass Jesus gerecht ist und der gesalbte, von Gott erkorene Erlöser der Welt war, dass er dann für mich auch unter anderem gestorben ist, dann trägt das zu meiner Erlösung bei. Aber dann soll ich ein weiteres wissen. Nicht nur bin ich dann Erlöster, ein Erlöster, und mehr als das eigentlich, ich bin aus Gott geboren. Auf diese Weise schenkt Gott uns sein Heil. Sein Heil liegt im Leben, das er schenkt durch den Heiligen Geist. Er vergibt uns unsere Schuld und schenkt uns neues Leben an der Stelle des Todes, der bis anhin geherrscht hatte. Und wenn wir wissen, dass Jesus für uns gestorben ist, weil Jesus, der Gerechte, sich einsetzte für uns, dann sollen wir wissen, dass jeder andere, der ebenfalls so an Jesus glaubt als den Gerechten, ebenfalls von ihm geboren ist. Und wenn wir wissen, dass Jesus gerecht ist, dann wissen wir, dass alle, die von ihm geboren sind, ebenfalls gerecht sein müssen. Denn so wie Gott der Gerechte, der Sündlose, der Vater von Jesus war über die Maria, so sind Gott und Jesus unser Vater. Und ein neues Leben schlägt in unsere Brust, in jedem von uns. Wenn wir also wissen, dass Jesus, unser Vater, ein Gerechter ist, dann haben wir Brüder und Schwestern an allen, die an Jesus glauben, die ihr Leben an ihn aufgehängt haben, gleichsam wie man einen Mantel, einen Haken aufhängt. Er trägt uns, unsere Existenz, für alle Ewigkeit. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, nehmt zur Kenntnis, das ist ein Befehl. Nicht ihr dürft das. Nein, denkt daran, lasst das Gewissheit sein. Alle, die an Jesus so glauben, die sind Brüder und Schwestern, alle. Wie man sie auch nennen mag, welche religiöse Etikette man ihnen auch gegeben hat. In Christus sind wir alle Brüder und Schwestern. Als ich noch wohl am Heranwachsen war, glaube ich, war es, hatte ich die Gelegenheit, einer Versammlung unweit von unserem Zuhause beizuwohnen. Und ich denke, es war ein Bruder Reimer, der dort gesprochen hat. Er war bekannt in diesen Kreisen der mennonitischen Brüder. Und er hatte ein sehr weites Herz für Kinder Gottes. Und er machte den Ausspruch, jeder, der an Jesus glaubt, ist mein Bruder, meine Schwester. Das hat nicht jeder ihm abgenommen. In diesen Kreisen gab es eine gewisse Engherzigkeit. Und dieses enge Herz hatte seine Grenzen dort, wo die Benennung aufhörte. Das ist schade. Jeder, der an Jesus glaubt, ist mein Bruder, meine Schwester. Und wohl dem, der dieses weite Herz hat und diese Gemeinschaft kennt, und das ist ja das Thema dieses Buches, die Gott gestiftet hat. Nehme zur Kenntnis, dass jeder, der die Gerechtigkeit übt, ein von ihm Geborener ist. Wer gerecht ist, der handelt entsprechend. Und wer aus Gott geboren ist, ist gerecht und handelt entsprechend. Das heißt, das Gutes tun, das Gerechte, das Richtige, der Gehorsam gegenüber Gottes Geboten, was immer man für richtig hält. David singt einmal, er führt mich auf der rechten Straße seines Namens wegen. Alles, was richtig ist, was gut ist, was fromm ist, was gerecht ist, das kommt von Gott. Er ist der Gute. Und wenn jemand aus Gott geboren ist, ist das sein Wesen. Das kommt hervor. Und daran erkennen wir Kinder Gottes. Und sollen sie erkennen, wo diese Gnade zum Durchbruch gekommen ist. Jetzt kommt der zweite Aufruf. Der erste Aufruf hieß, nehmt zur Kenntnis alle, die diese Gerechtigkeit üben, das heißt, das ist die Linie ihres Lebens, nebst allen ihren Fehlern, ist das dennoch die Hauptlinie ihres Lebens. Alle diese sind aus Jesus Christus geboren, dem Gerechten. Das ist der erste Aufruf. Der zweite, grundlegende, tonangebende Aufruf lautet, seht. In beiden Fällen werden wir aufgerufen, auf Jesus zu blicken. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, da beginnt es. Und jetzt sagt Johannes, schaut auf den Vater von Jesus. Seht, welche Liebe der Vater uns gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen oder sollten. Das war sein Vorhaben, als er begann, seine Liebe uns zu geben. Nicht gezeigt, gegeben. In Christus hat er sie gegeben. Er gab uns seinen Sohn. Und im Sohn hat er uns seine Liebe gegeben, sein Herz, seine Mitte. Die Mitte der Dreieinigkeit hat er uns als Opfer gegeben, um uns wieder in die Gemeinschaft zu bringen mit ihm. Das ist Liebe. Seht euch diese Liebe an. Denkt an sie. Überdenkt sie, sinnt über sie nach, lasst sie euch groß werden. Welch eine Liebe ist das? Es lohnt sich, viel darüber nachzudenken. Seht, welche Liebe der Vater uns gegeben hat, dass wir Gottes Kinder heißen sollten. Wir waren nicht seine Kinder. Wir waren seine Kinder in Adam und Eva. Gott ist der Vater aller Menschen per Schöpfung. Aber wir sind von ihm abgeirrt und haben uns gegen ihn verschuldet. Und eigentliche Kinder waren wir nicht mehr. Wir hatten es vertan. Und jetzt kommt Jesus und tretet in den Riss, nimmt diesen Zorn Gottes auf sich und schlägt eine Brücke Wir dürfen zurückkommen zum Vater und jetzt dürfen wir von Gott geboren werden, seine Kinder werden. Das ist ein Zeichen seiner Liebe. Jede Geburt sollte ein Zeichen von Liebe sein. Ich denke, es war die Tochter von John und Betty Stamm, die in China anfangs des 20. Jahrhunderts in China ihr Leben gelassen hatten, weil sie zu Tode ermordet wurden. Sie wurden ermordet. Die Tochter blieb übrig. Irgendjemand hat sich ihrer angenommen. Sie wuchs auf. Aber sie wusste, was mit ihren Eltern als Missionarin geschehen war. Und dann schreibt sie einmal, ich bin, weil ihr liebtet. Zwei Menschen lieben sich, heiraten und es gibt Kinder. Kinder Gottes gibt es aus der Liebe Gottes. Seht, welche Liebe hat uns Gott gegeben, dass wir seine Kinder heißen sollten. Nicht nur heißen, wir sind wirklich aus ihm geboren und deshalb heißen wir auch so. Und was ergibt sich jetzt aus dieser himmlischen Herkunft? Wir sind aus Gott geboren und sind alle Brüder und Schwestern, eine Gottesfamilie. Was dürfen wir jetzt festhalten? Einiges, das freudebringend ist und einiges, das auch traurig macht. Und so ist das Erste, das er hier anfügt. Deswegen kennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht kannte. Und das ist traurig. Hier kommt die große Kluft zur Sprache, die zwischen uns und der Welt liegt. Der Welt, die Jesus nicht kennt. Der Welt der Menschen, die Jesus nicht kennen. Und sie kannten weder den Vater noch den Sohn. Und deshalb kennen sie auch nicht die Kinder des Sohnes und des Vaters, uns. Und das müssen wir spüren, das bekommen wir zu spüren. Wo Kenntnis ist, ist Gemeinschaft. Wo Unkenntnis ist, wo Fremdheit ist, Entfremdung, da ist eine Kluft. Da ist keine Gemeinschaft. Zwei verschiedene Sprachen, zwei verschiedene Denkweisen, zwei verschiedene Länder, zwei verschiedene Regierungen, zwei verschiedene Wege und zwei verschiedene Ausgänge der Geschichte. Deswegen kennt uns die Welt nicht, weil wir Gottes Kinder sind. Und deshalb sollten wir vorsichtig sein, nicht zu liebäugeln mit dem, woran die Welt Freude hat. Es kann gefährlich werden für unsere Seele. Wir könnten sie verlieren. Das ist kein Spielverderben, das ist Rettung. Die wahre Freude ist bei Jesus, nicht bei der Welt. Die Welt vergeht mit ihrer Freude. Aber hier ist das ewige Leben und hier ist wahres Leben, Leben im Überfluss der Freude, des Friedens und alles Guten. Deswegen kennt die Welt uns nicht. Und das sollen wir wissen und austragen. Das heißt, ausstehen. Wir sollten das erleiden, dass dort eine Kluft ist. Aber wir von uns aus hissen immer wieder die Friedensfahne, die weiße, und rufen, komm zu Jesus und lass dich versöhnen mit Gott. Von uns aus wird das Gespräch aufgenommen, in der Hoffnung, dass jemand auf der anderen Seite es hört und dann kommt, zu Jesus findet. Das Zweite, Geliebte. Hier kommt die Bruderschaft zur Sprache. Johannes empfindet seine Leser als Brüder und Schwestern in Christus, denn sie sind alle aus Gott geboren und in diesem Zeichen sind sie Geliebte. Man liebt einander. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder. Heute, schon. Und noch wurde nicht offenbar, was wir sein werden. Das heißt nicht, dass wir nicht wissen, was wir sein werden. Das heißt nicht, dass es noch nicht kund geworden ist, was wir sein werden. Offenbar hier heißt sichtbar werden. Es ist noch nicht manifestiert, noch nicht gezeigt worden, noch nicht geschildert worden. Kund geworden ist es, denn wir werden Gottes Kinder sein. Das, was wir heute sind. Wir werden nicht anders, etwas anderes sein. Wir bleiben Gottes Kinder. Wir sind jetzt schon Mitglieder seines Hauses, Epheser Kapitel 2. Und eines Tages werden wir Bewohner seines großen himmlischen Hauses sein und trinken von jenem Quell, der durch dieses Land fließt. Aber es ist noch nicht zu sehen, wie es dann sein wird mit uns. Da liegt ein Schleier davor. Das ist uns noch nicht geschildert. Wir lesen das nirgendwo in der Heiligen Schrift. Da liegt ein großer Schleier. Wir wissen einiges. Wir wissen, es wird schön sein. Es wird herrlich sein. Es wird lauter Freude sein. Lauter Friede. Lauter Gerechtigkeit. Keine Sünde. Keine Finsternis. Kein Tod. Das ja. Aber wie sehen die Kinder Gottes aus? Sie haben weiße Gewänder, ja. Aber wie sieht das aus? Wir wissen das noch nicht. Es gibt keine Fotografie von einem Engel oder einem, der uns vorangegangen ist. Wir haben keine Fotografie von Jesus, von Gott. Es ist noch nicht geschildert, noch nicht manifestiert, noch nicht an die Leinwand unserer Geschichte, unseres Gesichtskreises gezeigt, was wir dann sein werden, wie wir dann aussehen werden. Aber wir wissen dieses, wenn er sichtbar wird, das heißt offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, und das ist schon viel wert, das zu wissen. Denn ihn lieben wir, sagt Petrus. Und dass wir so sein werden wie er, das kann nur beglücken. Das ist genug Information. Damit können wir heute schon weitermachen, nicht wahr? Wir müssen also nicht wissen, wie wir aussehen werden. Wir wissen aber, wir werden so sein, wie Jesus ist. In einem gewissen Sinne sind wir das heute schon. In seinem Bilde neu geschaffen, wiedergeboren. Aber es kommt die Zeit, da werden wir vollkommen sündlos sein. Unseres sündigen Wesens los sein. Mit dem Zeitpunkt des Eingehens in die Ewigkeit lassen wir das alles zurück. Und wir gehen ein in lautere Herrlichkeit. Wir wissen dieses, wir werden ihm gleich sein, weil wir ihn sehen werden, so wie er ist. Das ist eine auffallende Aussage. Wird man denn das, was man sieht? Das scheint die Voraussetzung hier zu sein. Wir werden so sein, wie er ist, weil wir ihn sehen werden, wie er ist. Man sagt uns, dass Eheleute, die einander lieben, mit der Zeit sich mehr und mehr beginnen zu ähneln. Das ist wohl auch eine Erfahrung des Lebens. Jetzt können Sie vielleicht raten, ob meine Frau und ich uns lieben. Denn wir sind schon über 50 Jahre verheiratet. Auf jeden Fall ist es so mit Jesus. Paulus schreibt einmal davon, dass wir Jesus im Wort Gottes sehen. Es gibt ein sehr schönes Beispiel davon. Wir wissen vielleicht, was eine Verfassung ist. Das sind die Grundaussagen, die als Fundament für eine Gesellschaft eines Landes dienen. Und die Verfassung der Vereinigten Staaten trägt in einem gewissen Buch oder einer gewissen Stelle eine gewisse Form. Das ist nicht immer so, aber es gibt eine Form der Verfassung der Vereinigten Staaten. Und wenn man sich dieses Blatt anschaut, dann beginnt man ein Gesicht zu sehen, den Kopf des ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten, George Washington. Und wer in das Buch der Schrift hineinsieht, beginnt mehr und mehr unseren Präsidenten, unseren Vorstehenden, unser Haupt dort zu sehen, die Züge, die wir dort erkennen dürfen. Und Paulus sagt, je mehr wir uns dieses Bild von Jesus anschauen, je mehr werden wir in dieses Bild verwandelt durch den Heiligen Geist, der im Wort ist und auch in uns. Und wenn wir das Wort uns ansehen und dort immer wieder uns Jesus anschauen, ist der Heilige Geist am Werk in uns, um uns in das Ebenbild von Jesus noch mehr zu gestalten. Und wenn wir dann vom Glauben zum Schauen gelangen, dann sagt Johannes, werden wir wirklich so sein, wie er ist. Und Paulus schreibt an die Philipper, Ende Kapitel 3, auch unser Leib wird ein solcher sein, wie der seinige ist. Im Geiste und im Leib, dem Leibe nach, werden wir wie Jesus sein. Wir werden keine Doppel von ihm sein, nicht so. Er ist bei weitem höher und größer und schöner, aber wir tragen seine Züge und die sollen bei uns heute schon beginnen erkennbar zu sein. Gott schenke das. Der Johannes schreibt, wir wissen, wenn er offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, weil wir ihn sehen werden, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, ihn zu sehen und so zu sein, wie er ist, der reinigt sich, er heiligt sich selbst, so wie er rein und heilig ist. Das ist nicht nur eine indikative Aussage, so ist es, sondern ein leises Gebot. Der soll das auch tun, der tut das und hat es auch zu tun. Wenn wir diese Hoffnung haben, dann beginnen wir heute schon so zu werden, wie er ist. Wir legen ab alles das, was Christus fremd ist. Er ist ja der Gerechte und wir haben noch so viel Ungerechtes an uns. Unrichtiges. Und da will der Heilige Geist uns Jesus ähnlich machen. Und wenn wir also uns dem Wort Gottes widmen, mit ihm umgehen, dann darf der Heilige Geist uns von Tag zu Tag reinigen, heiligen. Die zwei Begriffe sind sehr stark verwandt in der Heiligen Schrift. Das Wort heilig hat, man kann es vielleicht so sagen, zwei Grundbedeutungen. Die erste Grundbedeutung ist eine Beziehung oder hat es mit einer Beziehung zu tun. In der Heiligen Schrift ist etwas heilig, wenn es in eine ganz besondere Beziehung zu etwas anderem steht. Die Bänke, so hat ein Mann Gottes das gesagt, die Bänke, auf denen wir sitzen, oder die Stühle, sind uns geheiligt. Ich stehe jetzt gerade, aber die sitzen auf Bänken, die für sie bestimmt waren. Für jeden, der dieses Haus betrifft, sind hier Bänke, manchmal sind es Stühle da. Und die sind für die da, die in diesem Hause einige Zeit verbringen wollen, um Gottes Wort zu hören und den Namen Jesu zu loben. Sie sind also den Besuchern geheiligt oder gewidmet, zugeordnet. Und wenn wir diese Bänke und dieses Haus verlassen, kommen wir in unsere Häuser. Und da haben wir wiederum Gegenstände, die uns zugeordnet sind. Die haben wir gekauft oder bekommen und die sind für uns da, damit wir sie gebrauchen, nicht ein anderer. Als wir einen Monat hier ankamen, kamen wir mit schweren Koffern an und wir wollten uns jetzt etwas einrichten, denn wir hatten auf längere Zeit hier Arbeit zu tun. Das wissen einige von euch nicht, aber ich werde noch länger hier bleiben, um an meinen Büchern zu arbeiten, an meinen Manuskripten. Ich werde hier ab und zu erscheinen als Teilnehmer eurer Gottesdienste, aber ich habe Arbeit zu tun, zunächst noch bei den Ensens und dann später, so der Herr will, bei den Hohmeyers. Ich möchte zusammen mit Peter Wölk versuchen, einiges von meinem Material, das sich gesammelt hat durch die Jahre, in den Computer zu kriegen, damit ein Buch daraus entstehen kann. Momentan geht es um das Buch über die Gemeinde. Also, wir wollten unsere Koffer auspacken bei den Ensens. Aber es gab nicht genügend Platz und auf dem Fußboden wollten wir sie auch nicht gerade tun. Und dann kam jemand auf eine nette Idee. Man lief zu den Nachbarn und holte sich Hocker. Und so hatten wir Platz, um in einer gewissen Höhe die Koffer aufzusetzen. Die Koffer gehörten einem anderen, nicht den Ensens noch uns. Aber sie wurden für eine gewisse Zeit uns geheiligt. So würde die Bibel es sagen. Uns zugeordnet, uns verliehen. Damit wir sie gebrauchen konnten, für unseren Gebrauch wurden sie jetzt uns geheiligt. Wenn eine israelitische Frau zur Zeit, wo man die Stiftshütte bauen will, einen Spiegel abgibt, die waren aus Metall, dann gibt sie ihn als ihren Besitz ab. Und der Spiegel gehört jetzt Gott. Sie poliert ihn vielleicht, bevor sie ihn abgibt, denn sie will ja nicht einen verschmutzten Spiegel abgeben. Aber was macht derjenige, der ihn entgegennimmt? Er wirft ihn auf den Haufen des Metalls. Und da wird er verkratzt und die Frau denkt sich vielleicht einiges. Aber dazu ist der Spiegel da. Er ist jetzt Gott geheiligt, um verschmolzen zu werden, um eine andere Form anzunehmen. Und Gott wird jetzt bestimmen, was mit dem Spiegel geschieht, nicht die Frau. Er ist jetzt Gott geheiligt, Metall, das Gott gehört. Und wenn die Israeliten dann jenseits des Jordans in die Gegend ihres Landes ankommen und es entsteht Streit und Kampf um dieses Gebiet, Gott ist dabei, es seinem Volk zu geben. Sie kommen in eine Stadt und erobern sie und Gott wird jetzt bestimmen, wem die Stadt gehört und wem die Häuser gehören und wem die Bäume und so weiter gehören und wem ein gewisses Stück Land gehört. Und da kann es vorkommen, dass eine Stadt, Luther übersetzt, in den Bann kommt. Das hebräische Wort spricht dort von Heiligung. Die Stadt wird geheiligt, abgesondert für einen bestimmten Zweck. Und jetzt kann Gott bestimmen, was mit der Stadt geschieht. Vielleicht sollen alle Menschen getötet werden. Vielleicht soll sie eine Rettungsstadt werden, je nachdem, was immer Gott bestimmt. Geheiligt zu werden heißt, für Gott da zu sein. Der Stamm Levi ist für Gott da. Der darf nicht so sein Leben führen wie ein anderer israelitischer Stamm, wie Juda oder Dan oder Naphtali. Der Stamm Levi ist für einen besonderen Dienst vorgesehen, Gott geheiligt, zugeordnet. Und der hohe Priester ist in ganz besonderer Weise Gott geheiligt. Und da steht auf seinem Kopf, auf seinem Hut, den er trägt, Heiligkeit dem Herrn oder Jahwe. Er gehört Gott. Und er darf sein Leben nicht bestimmen. Er darf nicht fischen gehen, wann es ihm gefällt. Er ist für Gott da, Tag und Nacht. Und dann hat das Wort noch eine andere Bedeutung. Verwandt mit diesem natürlich, es ist eins und dasselbe Wort, aber wird auch gebraucht im Sinne von rein. Aber auch hier liegt der Gedanke des Abstandes. Abstand von dem und zugeordnet für etwas anderes. Nur ist hier der Gedanke des Schmutzes vorhanden und deshalb auch der Gedanke des Reinseins oder des Reinigens gebraucht. Schmutz wird entfernt. Und in diesem Sinne geschieht Heiligung, Entfernung, Abstand. Nun sagt Johannes, wenn wir Jesus sehen werden, und wir wissen das heute schon, dann werden wir so sein, wie er ist, heilig Gott und rein von allem irdischen Schmutz. Aber wenn wir diese Hoffnung haben, dann beginnen wir schon an dieser Arbeit heute schon. Und dann beginnen wir uns heute schon zu reinigen, zu entfernen von allem dem, das Gott nicht Freude bereitet. Und da wollen wir erfahren, was macht denn dem Herrn Freude und was macht ihm nicht Freude, was bereitet ihm Traurigkeit. Und wenn wir das wissen, können wir dort ansetzen, mit Hilfe des Heiligen Geistes uns reinigen, heiligen, entfernen von dem, das dem Herrn nicht gefällt. Das gehört dazu, das ist das Grundlegende. Wir gehen weiter. Mit Vers 4 beginnt der Apostel nun einige Kennzeichen oder einige Aussagen zu machen, die mit der Gotteskindschaft zu tun haben. Und er stellt immer wieder gegenüber oder parallel. Zum Beispiel in Versen 4 bis 7 sind es Aussagen, die mit Sünde und Gerechtigkeit zu tun haben. Wir lernen hier zu unterscheiden zwischen Gottes Kindern und solchen, die es nicht sind. Hier möchte ich etwas schneller lesen. Jeder, der die Sünde übt, nicht nur der nicht sündigt oder sündigt besser, sondern im Grundtext steht dieses in einer besonderen Form, die kontinuierliche. Manche, die Englisch lernen, die Deutsch als Muttersprache haben und dann Englisch lernen, haben Schwierigkeit mit einer gewissen Form, Gegenwartsform eines Satzes im Englischen. Im Deutschen sagen wir, ich lehre, ich bin ein Lehrer. Das ist dann ein Satz, wo Objekt und Subjekt dasselbe ist. Ich lehre sind eins, ich bin Lehrer. Und dann kann ich aber auch sagen, ich lehre. Das ist dann ein Prädikat, eine Aussage über, was ich tue. Aber selten sagen wir, ich bin am Lehren. Höchstens, wenn jemand an die Tür der Klasse klopft und er will nicht gestört werden und kann dann sagen, ich bin gerade am Lehren oder ich tue dies und das. Dann gebraucht man diese kontinuierliche Form. Aber im Englischen ist man freier damit. Man sagt das schon einmal schnell. Und manchmal weiß man nicht, soll man sich jetzt so oder so ausdrücken. Das bereitet Schwierigkeiten. I am teaching, I teach. Ja? Wann sagt man dieses, wann sagt man das? Das merken wir, wenn wir solche zuhören, die wir sprechen ja Englisch zu Hause in Kanada. Nun hat das Griechische auch diese kontinuierliche Form. I am teaching. Ich bin am Lehren. In diesem Fall sieht das so aus. Wenn jemand am Sündigen ist, wenn das die Linie seines Lebens ist, wenn sein Leben eher dort stattfindet, wo die Sünde zu Hause ist, dann darf ich schlussfolgern auf das Wesen dieses Menschen. Denn dort, wo er sich aufhält, von dort bekommt er seinen Namen her. Er ist ein Weltmensch. Ich darf dann schließen, er ist kein Christ. Denn bei einem Christen ist es gerade umgekehrt. Er hält sich dort auf, wo das Gute ist, bei Jesus. Und er praktiziert, übt das Gute. Er betet, sagt Luther. Er tut Gutes. Er liest die Bibel. Er freut sich über das Gute. Er ist traurig über das Böse. Das ist die Linie seines Lebens. Das ist in ihm, von seiner Neugeburt her. Sofort, wenn man wiedergeboren ist, meldet sich dieses Wesen. Das Denken ist sofort anders. Die Rede ist sofort anders. Der Weg ist ein neuer, sofort. Er ist von Gott geboren. Und diese Sprache führt der Apostel hier. Sünde, Gerechtigkeit. Das sind die zwei Merkmale von Kindern Gottes, von Kindern der Welt. Die zwei sind verschieden. Und wir lernen hier zu unterscheiden zwischen den beiden. Wir dürfen die nicht vermengen. Nicht halb Christ und halb Weltmensch. Entweder oder. Eins oder das andere. Und wenn jemand aber ein gemischtes Leben führt, finden wir es schwer festzustellen, ist er Christ oder nicht. Und wir werden uns von ihm trennen müssen, denn ich will mich nicht beflecken lassen durch die Gemeinschaft mit einem solchen Vermischling. Ich will rein bleiben. Das ist ein Grund, weshalb wir uns trennen. Wir schieben ihn nicht weg. Wir gehen von ihm weg. Er darf stehen bleiben, wo er ist. Er darf auch in den Gottesdienst kommen. Aber ich werde ihn nicht grüßen, wie ich einen Bruder grüße. So sagt es Paulus. Ich habe nicht dieselbe Beziehung zu ihm. Aber ich hoffe, dass er Buße tut. Und Paulus sagt, begegne ihm wie einem Bruder. Aber grüße ihn nicht wie einen Bruder. Das sind Feinheiten, die gelernt werden wollen. Wie gehen wir mit der Sünde um und mit Menschen, die von der Sünde sich nicht trennen wollen? Das ist schwer manchmal. Da müssen wir den Weg immer wieder finden. Im nächsten Abschnitt, der mit Vers 8 beginnt, haben wir wieder zwei Gegenüberstellungen, Teufel und Gott. Wollen wir zwischen diesen zwei Lagern unterscheiden, dann werden wir auch diese Begriffe zu verwenden haben. Wer stets die Sünde tut, wer auf dieser Linie lebt, ist vom Teufel. Der bringt solches hervor, hat es im Garten Eden getan, weil der Teufel von Anfang an stets sündigt. Hierzu wurde der Sohn Gottes geoffenbart, damit er die Werke des Teufels auflöse. Zerstöre, ja, zunichte mache, in nichts vergehen lässt. Wunderbar, wenn das geschieht. Bist du gebunden ans Rauchen, an den Alkohol, ans Geld, an die Fleischeslust, an Literatur, an Musik, an die Schönheit der Welt, was immer auch? Bist du gekettet? Kommst du nicht frei? Kannst du nicht beten? Es ist wunderbar, wenn der Herr mit seiner Gnade einzieht und die Werke des Feindes Gottes einmal auflöst, die Ketten auseinandernimmt, die Stricke auflöst, den Knoten auflöst. Und wir werden frei, frei für Jesus. Ich komme von der Landwirtschaft in Kanada. Und damals, zu jener Zeit, haben wir mit Dreschmaschinen gedroschen. Mit dem Binder fuhren wir durchs Kornfeld und haben das Korn geschnitten. Und es wurde mit dem Binder sofort in Garben gebunden. Die wurden dann auf den Boden geworfen. Und jemand kam hinterher und stellte die auf, damit das Korn trocknen konnte. Und dann sind wir später, wenn das Korn reif war, hart genug war zum Dreschen, dann kam jemand mit einer Dreschmaschine, einer mobilen, die wurde aufgestellt und dann wurde gedroschen und eine Mannschaft führte dann mit Wagen, Heuwagen, das heißt Garbenwagen, die Garben vom Feld, die dort aufgestellt waren, an die Maschine. Und in einem Herbst, man konnte sich da gut Geld verdienen in dieser Zeit. Denn es war schwere Arbeit von morgens früh bis abends spät. Und ich war ein junger, kräftiger Mann und mein Onkel hatte eine Dreschmaschine und er hat mich angestellt, nicht um einen Wagen zu fahren, das hatte ich auch schon getan, einige Jahre, aber dieses Mal, um als zweiter Stocher zu dienen. Das heißt, die Maschine war so groß, dass wenn jemand mit seinem Wagen angefahren bekam, nebst die Maschine, ihn aufgestellt hatte, dann sprang ich als zweiter Stocher auf den Wagen und zu zweit haben wir dann gestochen in den Wagen. Von der anderen Seite war wohl noch einer, sodass drei Stocher dann in die Maschine werfen konnten. Und so konnte dann mehr gedroschen werden, weil die Maschine es schon aufschlucken konnte. Aber man kann sich vorstellen, wenn man dann stundenlang mit der Gabel die Gaben wirft, man wird etwas müde davon, aber die Hände beginnen zu kleben an den Stiel dieser Gabel. Und dann ist es schwer, oder wenn es eine Schaufel ist, man schaufelt den Weizen stundenlang, dann kleben die Finger am Stiel. Gott gebraucht einmal ein sehr interessantes Wort. Es dürfte in Psalm 81 sein oder 84, ich weiß jetzt nicht, 81 glaube ich ist es. Er spricht von der Befreiung Israels aus dem Sklavenhaus in Ägypten. Und er sagt, und es muss genau übersetzt werden, eure Hände wurden passiv, eure Hände wurden des Lastkorbes los. Von innen her hat Gott ein Wunder getan und ihre Hände vom Lastkorb befreit. Ein wunderschönes Bild von dem, das der Herr tun kann in uns, wenn wir gebunden sind, müssen etwas festhalten. Wie viel hat doch der Feind, hat doch die Sünde verdorben. Wie viel hat er in seinen Bann gezogen und gekettet. Aber da kann die Gnade Gottes kommen und befreien. Wenn wir unser Herz für ihn öffnen, unsere Augen auf ihn richten, sieh, Sünder, sieh, ruft der Dichter, und auf ihn schauen, dann kann er von innen her unsere Hand lösen. Und ich muss nicht mehr. Ich bin frei. Ich bin frei für Jesus. Das ist etwas Herrliches. Das ist die Gnade Gottes. Dazu kam Jesus, um die Werke des Teufels aufzulösen. Jede falsche Religion wird aufgelöst. Heute Nachmittag haben einige von uns den Ruf wieder gehört. Einer falschen Religion. Die Stimme wird verschallen, wird aufhören. Die ganze Religion, die heute viel Macht ausübt, wird aufgelöst werden. Alles, was der Feind an Sexhäusern, an Trinkhäusern, an Sündehäusern aufgerichtet hat, wird aufgelöst werden. Und diese Welt der Sünde wird vergehen. Und es kommt eine andere Welt. Heute schon dürfen wir uns in dieser Welt, so wie sie ist, rufen lassen. Uns befreien lassen. Uns zu ihm rufen lassen, an ihn binden lassen. Und dann kommt eine neue Gemeinschaft, wo wir aneinander gebunden sind, wie Glieder an einem Körper. Und das ist eine wunderbare Gemeinschaft. Und von dieser Gemeinschaft spricht Johannes in diesem Buch. Lesen wir weiter. Heute Nachmittag müssen wir aufhören. Es ist herrlich, über Gottes Wort so nachzudenken in aller Ruhe. Dieses Wort ist Leben. Und was wir jetzt gehört haben, ist Saat, ist Leben. Und es will weiterwirken in unseren Herzen und dort das Böse auflösen, zerstören und das Neue, das Gott bauen will, aufbauen. Das schenke er. Dazu wollen wir jetzt aufstehen zum Gebet. Jena, stehen dazu auf, bitte.